The Winehood Way.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Winehood Way.
Hallo.
Wir stehen heute unter Zeitdruck aus zwei Gründen. Zum einen ist bereits Donnerstag und damit Podcast-Veröffentlichungstag.
Und warum stehen wir noch unter Zeitdruck? Die Hühner müssen rein.
Die Hühner müssen rein. Ich hoffe nicht, dass du verantwortlich sein willst, wenn der Fuchs eins schnappt.
Ja, genau. Also wir haben in der Kita unserer Tochter Hühner. Ich bin im Elternbeirat und heute dafür zuständig, dass sie in den Stall gesperrt werden. Das heißt, ich muss jetzt dann los und du musst den Podcast schneiden, damit er rechtzeitig rausgeht.
Genau. Apropos ungewöhnliche Jobs. Was war dein erster Job?
Mein erster Job? Also mein erster Job war ein Ferienjob. Da war ich 15 Jahre alt im Kalkwerk, im Labor.
Okay. Erzähl mehr.
Ja, im Kalkwerk, da wurden halt so Mörtelmischungen hergestellt. Ja, die mussten dann angemischt werden. Dann wurden da so Quader draus gegossen und dann kamen die in so Druckfestigkeitsprüfungen und ja, dann wurde halt, die verschiedenen Chargen wurden halt durchgetestet. Das war so meine Aufgabe als Ferienjobber. Da habe ich halt die Leute vertreten, die in den Sommerferien waren.
Mhm. Und hat Spaß gemacht.
Es war super cool. Also ich hatte das unglaubliche Glück, dass ich damals schon eine ziemliche Excel-Kompetenz hatte. Und dann durfte ich, weil ich tatsächlich, wenn man mich verglichen hat mit dem Rest des Labors, ein bisschen eine überdurchschnittliche Excel-Kompetenz hatte, durfte ich dann auch sehr viel Zeit vor dem Computer verbringen und ein paar Excel-Sheets bauen.
Cool. Mein erster Job, den hatte ich tatsächlich auch mit 15. Ich glaube, ab 15 darf man arbeiten, oder?
Ich glaube schon, ja.
Oder schon ab 13?
Nee, ich glaube, es ist schon ab 15. Ich glaube, ab 13 gibt es nochmal so eine Ausnahme mit so Zeitung austragen oder so. I don't know. Aber ich glaube, so richtig Ferienjob-mäßig geht erst ab 15.
Ja, also ich stand an einem Parkplatz und habe so Parkscheine verkauft. Also jeder, der jetzt jünger ist als wir, dachte sich, gab es damals noch keine Parkautomaten. Es gab Parkautomaten.
Aber die wollten sich damals kein hinstellen, du warst billiger.
Und es war ganz, ganz schlimm. Weil was es tatsächlich noch nicht gab oder was ich zumindest nicht hatte mit 15, war ein Smartphone. Und wenn kein Auto kam, saß ich da halt einfach stundenlang und hatte nichts zu tun.
Ist kein Buch dabei oder so?
Nee, weil ich musste ja wieder bereit sein.
Ah, da konnte es nicht rausgerissen werden.
Ja, ich hatte ja keine Tasche oder kein Häuschen oder so.
Ja, ich verstehe. Ja. Aber ich glaube, das Thema hatten wir sogar schon mal, als wir über Unfälle geredet haben. Da hast du auch schon von deinem Parkwächterjob erzählt.
Ja, das kann sein. Genau, also wir haben auf jeden Fall beide sehr früh Geld verdient und ums Geld soll es heute hier auch gehen. Allerdings ums Geld ausgeben. Mich würde nämlich heute interessieren, was kostet in der Logistik eigentlich Geld?
Was kostet Geld? Naja, also ich meine, wenn wir uns so eine Kostenkalkulation anschauen, dann ist das Teuerste das Personal. Ja, ist ganz klar. Also die Person, die hinterm Steuer sitzt und das Fahrzeug fährt, die die Pakete austrägt, die die Pakete verteilt, also das ist wirklich der größte Posten. Da sind wir eigentlich bei irgendwas zwischen 65% und 70% in der Kalkulation. Und da noch kommt dann eigentlich schon das wichtigste Betriebsmittel, das wir haben, das Fahrzeug. Ja, also alles rund um den Fuhrpark, das Fahrzeug an sich, die Beschaffung, der Sprit oder die Energie, die es verbraucht, die Versicherung und die Reparatur- und Instandhaltungskosten.
Weil du gerade Sprit schon angesprochen hast, vielleicht kleiner Querverweis. Dazu hast du in der letzten Zeit diverse Interviews gegeben und auch einen Podcast gemacht.
Ja, genau. Lennart Paul von Becks vom Podcast Hätte, Hätte, Lieferkette hatte mich eingeladen. Wir haben am Abend des Ostersonntag haben wir eine Stunde sinniert über die sogenannte Dieselpreiskrise und was Logistiker denn jetzt tun können, um da ein bisschen resilienter zu sein und da durchzukommen.
Bist du mir praktisch fremdgegangen.
Ja, so kann man sagen. Und tatsächlich im Regionalfernsehen war ich auch dazu, das TVA war da und hat über den Dieselpreis mit mir gesprochen.
Genau, also wenn euch das interessiert, dann hört da gerne mal rein. Wir verlinken es euch in den Shownotes.
Genau, und auf LinkedIn habe ich auch heute erst was gepostet mit dem Verweis zum TVA-Beitrag.
Mhm. Kurz zusammengefasst, Dieselpreis steigt. Entsprechend hat sich da jetzt auch was in der Kostenkalkulation getan, würde ich mal davon ausgehen.
Ja, definitiv. Also ich mache es mal mit einem ganz einfachen Rechenbeispiel. Wenn wir sagen, dass so ein kleiner Transporter 10 Liter auf 100 Kilometer verbraucht und der Dieselpreis steigt um 55 Cent, pro Liter, dann kostet mich ein Kilometer 5,5 Cent mehr in der Kalkulation. Und wenn ich jetzt mal schaue, so eine klassische Tour bei uns in der Kurier-, Express- und Paketlogistik, die hat vielleicht so 200 Kilometer am Tag, und dann bin ich halt schon bei 11 Euro mehr Kosten pro Tour pro Tag. Und das ist bei vielen schon die Hälfte bis zwei Drittel der Marge.
Mhm. Krass, ja, da wirkt sich das wirklich sehr stark aus. Okay, wir haben Fahrzeug, wir haben Personal.
Ja, und damit decken wir wirklich schon einen extrem großen Teil der Kalkulation ab. Dann haben wir natürlich die allgemeinen Verwaltungskosten. Wir brauchen jemanden, der unsere Buchhaltung macht. Wir brauchen jemanden, der das Personal betreut. Wir brauchen einen kalkulatorischen Unternehmerlohn, ja, der das organisiert, der will ja auch was verdienen. Und dann sind wir eigentlich schon ganz gut dabei. Wir brauchen rundum noch ein paar Versicherungen, Frachtführer, Haftungsversicherung, Betriebshaftpflicht, damit halt auch alle Risiken abgesichert sind. Und dann sind wir schon ganz gut aufgestellt.
Jetzt musste ich gerade an was denken. Also du bist ja studierter BWLer, auch wenn du das, glaube ich, nicht so gerne hörst.
Ja, ich habe im Bachelor ein bisschen BWL gemacht. Ja.
Genau, aber du beschäftigst dich natürlich, seit du arbeitest, sehr intensiv damit. Wie schaut das jetzt so in der Branche aus? Also gerade in der Paketlogistik, wenn man zum Beispiel einem Kunden ein Angebot macht, sagt, okay, ich würde gern Touren übernehmen. Deiner Erfahrung nach gibt es dann genau diese Kalkulation, von denen du gerade gesprochen hast?
Ja, das ist wirklich extrem unterschiedlich. Also jetzt sind wir da sehr professionell aufgestellt. Wir kennen eigentlich jede Kostenstelle bei uns bis zum Centbetrag und sind da ziemlich transparent und wissen, was uns welche Aktion innerhalb des Betriebes kostet. Aber viele Unternehmer, gerade im Kurier-, Express- und Paketbereich, arbeiten mit Pauschalen, die ihnen vielleicht sogar vom Auftraggeber vorgegeben werden. Also da geht man halt hin und sagt so, ja, ich würde auch Touren übernehmen, was kriege ich für die? Dann sagt der Auftraggeber, ja, den Betrag X. Und dann schaut man halt, dass man irgendwie damit zurande kommt. Also da wird dann von der Unternehmerseite nicht so richtig kalkuliert. Ich hatte jetzt auch schon den ein oder anderen Fall, wo Unternehmen mich kontaktiert und hinzugezogen haben, weil sie meinten, ja, sie wollen mal jetzt vielleicht noch einen weiteren Auftraggeber hinzunehmen oder sie wollen in Verhandlungen mit dem Auftraggeber gehen und mal eine Kalkulation aufstellen. Und da fängst du halt dann natürlich ganz von vorne an. Dann schaust du mal, ja, was verdienen denn deine Leute? Wie viel bezahlst du dein Personal auf der letzten Meile? Was kostet es denn letztlich? Wie kaufst du deine Fahrzeuge ein? Wie viel kostet es dich, die instand zu halten? Und so weiter. Und dann musst du das alles von vorne aufziehen. Also da gibt's wirklich alles. Es gibt die Betriebe, die sind extrem durchkalkuliert. Und es gibt die Betriebe, da macht man halt so ein bisschen, bisschen so nach Bauchgefühl, ja.
Ist klar, weil man braucht natürlich eine Verwaltung, um das zu berechnen. Und wenn man dann aber eine Verwaltung oder einen Verwaltungsapparat hat, dann erhöht das natürlich auch wieder die Kosten auf der anderen Seite.
Ja, absolut. Oder du bist halt als Unternehmer selber der es kalkuliert. Also das kann ich ja natürlich schon auch noch machen. Ich meine, wenn ich einen gescheiten Steuerberater habe, dem ich meine Belege einfach nur weitergebe, dann kann der mir das Ganze ja so in Konten aufgliedern und bebuchen, dass ich schon am Ende des Monats schon mal so eine Art BWA habe, mit der ich irgendwie was machen und kalkulieren kann. Also es geht auch schon, wenn man es ausreichend organisiert, mit möglichst wenig Aufwand.
Und du hast jetzt von Kostenpauschalen gesprochen. Sind die deiner Erfahrung nach nah dran oder sehr zugunsten des Auftraggebers?
Ja, das kommt immer drauf an. Also da spielen natürlich unglaublich viele Faktoren mit rein. Ja? Also ich habe jetzt dieses Jahr auch schon ich habe nicht an einer Ausschreibung teilgenommen, ich habe eher ein Angebot abgegeben bei einem Auftraggeber. Und nachdem wir das Angebot abgegeben haben, hat uns der den Betrag gesagt, den er gerade an seinen Auftragnehmer bezahlt. Und da merkst du schon, allein wenn du siehst, wie niedrig der Betrag ist, dass da nichts richtig kalkuliert sein kann. Ja? Mhm. Und dass da auch die ein oder andere illegale Sache läuft, weil es sonst einfach gar nicht abrechenbar wäre, wenn ich sage, ich halte mich an Arbeitszeitgesetzgebung, ich halte mich am Mindestlohn, ich kümmere mich darum, dass mein Auto jedes Jahr den TÜV bekommt, den es braucht. Also das geht zu dem Betrag einfach gar nicht in Deutschland, zu dem das da aktuell gefahren wird.
Okay, jetzt hast du eine Kalkulation abgegeben, du arbeitest für den Kunden, aber das Ganze ist natürlich in Bewegung. Also wir haben gerade schon das Ganze kurz angeschnitten, der Dieselpreis steigt. Du hast aber da jetzt ja vielleicht letztes Jahr oder vor 2 Jahren gesagt, okay, wir fahren zu dem Preis. Was tust du jetzt, damit du am Ende nicht auf den Kosten sitzen bleibst?
Ja, der Dieselpreis ist da natürlich eine ganz spannende Sache, weil der kann sich ja quasi täglich, wenn nicht sogar stündlich oder jetzt durch die neue Regelung ja nur noch um 12 Uhr ändern. Und das ist für jemanden, der mit eher ganz dünnen Margen kalkuliert, natürlich unglaublich wichtig. Jetzt haben wir beim Dieselpreis in unserem Logistikbereich oft einen sogenannten Dieselfloater. Das bedeutet, dass ein Teil der Vergütung, die ich von meinem Auftraggeber erhalte, gekoppelt ist an die Dieselpreisentwicklung. Heißt, steigt der Dieselpreis, steigt auch der Umsatz, den ich mit meinem Auftraggeber mache und federt somit dieses Delta ab. Das heißt, gegen den Dieselpreis bin ich eigentlich ganz gut abgesichert, wenn ich so eine Floater-Vereinbarung habe. Die ist eigentlich Usus. Ja? Ein bisschen problematisch kann es werden mit der Liquidität, weil der Floater greift oft ein paar Monate später. Und wenn ich jetzt halt schaue, aktuell hier mit dem Iran-Krieg, wir haben halt zehntausende Euro Mehrkosten pro Monat und das musst halt auch erstmal auf der Seite haben, dass du das zwischenpuffern kannst, bis dann der Dieselfloater greift. Und da können halt jetzt auch schon die ein oder andere Firma in Schieflage geraten.
Ja, genau. Du hast es gerade angesprochen mit den geringen Margen. Das betrifft dann natürlich nicht nur das Thema Diesel, sondern mittlerweile wird ja auch sehr stetig der Mindestlohn angehoben. Also es betrifft ja auch die Personalkosten, bei denen du sowieso schon meintest, dass das mit der größte Posten ist.
Ja, genau. Also ich meine, da musst du mal schauen, wenn du davon ausgehst, dass du sagst, 2/3 deiner Kosten sind reine Personalkosten. Wir hatten jetzt von 2025 auf 2026 eine Steigerung des gesetzlichen Mindestlohnes von 8,5%. Jetzt nehme ich mal 2/3 davon, dann heißt es, meine Personalkosten sind schon allein für eine Gesamtkostensteigerung von 5,6% verantwortlich. Und das musst du erstmal mit deinem Auftraggeber verhandeln, dass du das bekommst und abbilden kannst. Ich meine natürlich, nicht jeder in der Kurier-, Express- und Paketbranche zahlt seine Leute am Mindestlohn, aber du musst ja, damit du den Abstand zum Mindestlohn hältst, immer adäquat erhöhen, damit du immer wieder ja das Ganze nachziehen kannst, wenn der Mindestlohn nachrückt. Und das musst du natürlich durchsetzen können.
Ja, und wie du gerade auch schon in Bezug auf den Dieselpreis gesagt hast, auch eigentlich ja präventiv oder rechtzeitig, damit man nicht auch hier in Vorleistung gehen muss.
Ja, absolut. Also da hast du das Thema, der greift natürlich knallhart ab dem 1. Januar und dann brauchst du natürlich zum 1. Januar auch den Preis. Und hier ist natürlich auch die Challenge, wenn du jetzt ins Paketgeschäft schaust, da hast du ja lauter Konzerne. Ja, nationale, internationale Konzerne. Da hast du lange Verhandlungsrunden, die ewig dauern. Und jetzt erfährst du aber auf der anderen Seite erst im Juni, wie der Mindestlohn ab Januar sein wird. Da ist es ja teilweise schon zu spät, da irgendwie richtig zu reagieren und das abzubilden.
Ja, das ist genau dieses volatile Umfeld, bei dem ich sehr froh bin, dass ich kein Unternehmen führe.
Dass du da einfach nur bei zuschauen kannst. Ja.
Dass ich nachts gut schlafen kann.
Ja, das kann ich zum Glück auch noch.
Apropos Absicherung, da kommt mir gerade in den Kopf, wie schaut es eigentlich mit Versicherungen aus? Weil ich meine, Kfz-Versicherung ist ja auch ein Thema.
Ja, das ist auch so ein voller Klassiker. Also ich meine, wir haben natürlich durch die anhaltende Inflation, vor allem im Verkehrsgeschäft, immer wieder enorm steigende Versicherungsprämien. Also teilweise, wenn die Unternehmen eine gute Schadenquote haben, kriegen die trotzdem eine Prämienerhöhung von ihrem Versicherer reingedrückt, weil halt einfach, naja, in unserem Segment, im Transporterbereich, das ist halt einfach das schadenträchtigste Segment für die Versicherungen. Ja. Im Busbereich, im LKW-Bereich, im PKW-Bereich, überall passiert weniger als bei den Transportern. Und das spiegelt sich natürlich dann in Prämienerhöhungen wieder. Und das können schon auch im Versicherungsbereich mal 5-15% im Jahr sein.
Da hilft es auf jeden Fall, eine eigene Werkstatt zu haben, um das ein Stück weit abzufedern.
Ja, und ein konsequentes Unfallmanagement, wie wir es ja auch schon besprochen haben. Also du willst natürlich versuchen, dass wenn ein Schaden passiert, dass der nicht unbedingt zur Versicherung geht, sondern dass du den vielleicht irgendwie anders regulieren kannst, weil eine negative Auswirkung auf deine Prämie willst du unbedingt vermeiden.
In dem Zusammenhang nochmal das Thema Marge, das ist ja auch was dir bewusst geworden ist, dass im Vergleich zur Logistik beim Thema Werkstatt die Marge eine ganz andere ist.
Ja, absolut. Also das merkst du enorm. Ich meine, jetzt haben wir natürlich den strategischen Vorteil, dass unsere Kfz-Werkstatt sich nicht durch externes Kundengeschäft alleine tragen muss, weil sie trägt sich ja dadurch, dass sie unsere über 80 Fahrzeuge täglich instand hält und in Bereitschaft versetzt. Das heißt, die Hebebühnen, die Werkzeuge, alle, die wir haben, die sind schon allein dadurch ausfinanziert, dass wir sie für unsere eigenen Fahrzeuge kaufen. Und jetzt können wir natürlich eine Deckungsbeitragsrechnung aufmachen für den Rest der Kunden, die wir haben. Und dann ist da natürlich eine ganz andere Marge dabei. Und ich meine, wenn da mal ein Kunde kommt mit Ölservice und Bremsbelägen hinten und vorne, dann verdienen wir bei einem 2,5 Stunden Werkstatttermin so viel, wie wenn 5 oder 10 Autos den ganzen Tag unterwegs sind.
Ja, das ist natürlich verrückt, der Vergleich.
Ja, absolut. Ja, aber das ist halt das ja, Gefälle, ja, in dem wir arbeiten.
Und es liegt natürlich auch daran, dass keiner Geld ausgeben will für Logistik, für Pakete, für Versand.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz großes Thema, aus dem wir wahrscheinlich sogar einen eigenen Podcast machen könnten, diese ganzen Dynamiken.
Eine eigene Folge.
Das fängt an bei der Versandkostenfreiheitsmentalität, die wir generell bei uns in Deutschland irgendwie haben. Und dann geht's weiter über, naja, dieses schwierige Verhandeln zwischen Auftraggebern und unterrepräsentierten Auftragnehmern, die auch ja schwach organisiert sind, schlecht connected sind. Und ja, das spiegelt sich eigentlich alles in dem wider. Und natürlich auch mangelnden Kontrollen. Ja, die Tatsache, dass es eine enorme Wettbewerbsverzerrung gibt, dadurch, dass es immer noch Unternehmen gibt, die einfach ja unredlich arbeiten und deswegen die Preise und damit auch die Margen drücken.
Ja, schreibt uns doch gerne mal, wenn euch das Thema interessiert. Dann gehen wir da nochmal näher drauf ein.
Legen wir da noch einen drauf, genau.
Genau. Ich fand es jetzt auf jeden Fall ganz spannend, mal dieses Kostenthema ein bisschen transparenter zu machen. In der nächsten Folge wollen wir da auch noch ein bisschen bleiben und auf deine aktuelle Bankentournee eingehen. Du kümmerst dich nämlich nicht nur um Hühner, sondern auch um Banker derzeit.
Genau, ja, gerade versuchen wir noch ein bisschen Geld einzutreiben, ja.
Aber davon dann in der nächsten Folge. Wir freuen uns, wenn ihr Andreas auf Instagram und LinkedIn folgt. Ich habe gehört, du bist da gerade mal wieder ein bisschen aktiver.
Ja, genau. Also meine Kumpels haben mich angesprochen, was denn nun auf Instagram los war, ja, nach dem ganzen Grind die ersten 2 Monate des Jahres. Aber jetzt versuche ich wieder ein bisschen nachzulegen. Und LinkedIn läuft ja sowieso.
Erst voller Spam und dann eine Ruhepause.
Ja, genau. Kreative Pause. Oder wie nennt man das?
Genau. Folgt uns gerne, folgt auch diesem Podcast und wir hören uns dann in 14 Tagen wieder.
Genau. Wir freuen uns, von euch zu hören. Bis dann.